2024 war die beste Zeit für Batteriekäufer und die schlechteste Zeit für Batteriehersteller. Die Batteriezellpreise haben einen beispiellosen Preisverfall hinter sich. Beim chinesischen Markt, da sprechen Analysten sogar schon von einem Blutbad. Und die Frage ist, was oder wer steckt denn genau dahinter? Bleiben die Preise denn so niedrig? Und ist das vielleicht der Anfang vom Ende der europäischen Zellhersteller? Und wie sieht denn der chinesische Markt nach diesem krassen Preisverfall aus?
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Podcast für die technischen Lösungen von morgen und übermorgen.
Ja, liebes Publikum, wir haben einen ganz tollen Gast wieder für die heutige Episode. Willkommen, Professor Dirk-Uwe Sauer. Moin, moin.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Sauer, Sie sind Professor für elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik an der RWTH Aachen. Von da haben wir ziemlich viele Speaker in letzter Zeit. Sie sind außerdem Principal Investigator beim Helmholtz-Institut in Münster.
Ja, Lithium-Ionen-Batterien, die hatten ihre Markteinführung 1991, liebes Publikum. Herr Sauer, können Sie vielleicht mal kurz darstellen, wie hat sich denn der Preis seitdem entwickelt? Da gibt es ja ganz interessante Kurven, so, die man sich so anschauen kann.
Ja, das ging los in tatsächlich 1991. Da schwanken die Zahlen so ein bisschen, die sagen irgendwas zwischen 3.000 und 8.000 Dollar pro Kilowattstunde, die damals aufgerufen worden sind, aber auch bezahlt wurden. Und ich glaube, das ist das Besondere auch an der Einführung der Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Sie hatte halt so einen unique selling point eben mit der hohen Energiedichte vom ersten Tag weg. Und die erste Anwendung waren Camcorder, professioneller Camcorder. Und da macht es natürlich für die Kameraleute einen Unterschied, ob die Kamera entweder doppelt so lang läuft oder auf der Schulter deutlich weniger Gewicht sitzt. Und ja, so hat es angefangen und von da hat sich der Preis dann auf heute eben massiv erniedrigt.
Dann sagen Sie ganz konkret mal, wo liegen wir denn da jetzt ganz konkret bei den Zellpreisen für NMC, vielleicht auch unterschiedliche NMC-Zellchemien und vor allem der LFP-Zelle? Wo liegen wir preislich?
Der Benchmark sind letzten Endes die Zellpreise für die Automobilindustrie. Das muss man natürlich immer mitsagen. Das heißt, es geht immer um sehr große Stückzahlen. Der Konsumerbereich ist da meist nahe dran, aber wenn man natürlich auf kleinere, individuellere Anwendungsbereiche geht, dann können die Preise höher liegen. Aber bei den NMC-Zellen liegen die Zellpreise im Moment so zwischen 80 und 100 Euro die Kilowattstunde und bei LFP bei 60 für die qualitativ hochwertigen. Es wird aber auch berichtet aus dem chinesischen Markt von LFP-Preisen im Bereich von 40 bis 45 Euro die Kilowattstunde. Das sind dann allerdings nicht unbedingt die Zellen, die auch für die Automotive Grade haben. Aber da herrscht gerade wohl auch innerhalb des chinesischen Marktes ein enormer Preiskampf, der also auch den großen Marktführern wie CATL und BYD enorm zusetzt.
Ja, da gehen wir nachher nochmal ganz speziell drauf ein. Jetzt vielleicht nochmal, wir haben jetzt gerade über die Zellpreise gesprochen. Wie sieht es denn bei der Pack-Ebene aus? Also man kann sich vorstellen, da kommen ja noch andere Komponenten dann hinzu. Da werden natürlich auch, wird über Chips geredet und so weiter, dass da vielleicht dann doch gar nicht so ins Gewicht fällt, dieser Niedrigpreis von Zellen. Oder wie sieht es da aus?
Doch, die Pack-Preise haben auch mitgezogen. Auch weil der Wettbewerb in dem Bereich größer ist. Einerseits im Automotive-Bereich bauen ja die Fahrzeughersteller teilweise selber Packs, aber es gibt natürlich auch die Angebote, teilweise der Zellhersteller direkt, aber eben auch von entsprechenden Dienstleistern, die da hinkommen. Und wir sehen weiterhin die Packpreise etwa 20-30% über den Zellpreisen. Und da sind enorme Anstrengungen auch unternommen worden, teilweise eben auch durch Vereinfachungen. So wird zum Beispiel an vielen Stellen nicht mehr über relativ kleine Submodule gearbeitet, die dann in Pack integriert werden, sondern es werden die Zellen direkt ins Pack integriert. Wird ja in Teilen sogar eben direkt, dass man dann als direkt in das Chassis integriert hinein, um hier eben auch nochmal Zwischenschritte zu sparen und damit auch wieder Konstruktionsmaterial, damit Kosten, aber auch wieder Gewicht ein Stück weit zurückzugehen. Das geht in der Regel dann zu Lasten der Modularität, teilweise auch der Reparaturfähigkeiten vielleicht ein Stück weit. Aber der Kostendruck ist hier natürlich auch immens und Ihre Frage zielt natürlich auf einen ganz wesentlichen Punkt hin. Durch die sinkenden Zellpreise ist der Druck auf die Packs entwickeln, natürlich auch enorm angestiegen. Und wenn man gleich mal den Bogen zu den stationären Anwendungen zieht an der Stelle, es wird jetzt gesprochen davon, dass fertige Containerlösungen für Lithium-Eisenphosphat-Batterien im Bereich von 100 Euro die Kilowattstunde angeboten werden sollen. Und damit sehen wir, dass der Packpreis, und das ist wie gesagt nochmal integriert sogar dann in Container mit Klimaanlage und sowas, natürlich noch ohne die Leistungselektronik, das kommt natürlich immer noch dazu. Aber da sind eben enorme Reduktionen erzielt worden, gerade in den letzten 18 Monaten etwa.
Ja, Sie sagen, es ist ein wahnsinniger Preisrutsch, den wir eigentlich in den letzten 18 bis 24 Monate hier sehen. Ich erinnere mich an die Worte von Stanley Whittingham. Der hat bei seinem Nobelpreis 2019 hier in Ulm witzigerweise in seiner Laudatio gesagt, dass er erwartet, dass nochmal 50% der Zellpreise fallen. Damals haben wir gesagt, naja, der Mann ist schon etwas älter. Machen wir mal gucken, ob das wirklich so passiert. Jetzt sehen wir 50% innerhalb von 18 Monaten. Was sind die Ursachen für diesen Preisverfall, Herr Sauer?
Ich glaube, es sind zwei Hauptpunkte. Das eine ist, wir denken, dass so etwa ab Mitte 23 das Angebot an Zellproduktion weltweit die Nachfrage überschreitet. Das heißt also, seitdem hat sich der Markt völlig gedreht, während sich ja vorher wirklich die Zellhersteller ihre Kunden aussuchen konnten. Ist das jetzt anders? Es gibt jetzt ein Überangebot. Das war im Prinzip auch absehbar. Die ganzen Prognosen über die zu errichtenden Fabriken lagen immer mehr über dem eigentlichen erwarteten Absatzzahlen. Dazu ist der Zubau oder die Geschwindigkeit, in der die Elektromobilität ausgebaut worden sind, vielleicht etwas langsamer als geplant, ist immer noch stark steigend, aber vielleicht etwas langsamer. Dadurch also ein Überangebot am Markt jetzt einerseits. Und auf der anderen Seite sind aber auch die Rohmaterialpreise wieder enorm gefallen. Das im Bereich des Lithiums haben wir in den letzten 18 Monaten einen Preisverfall an der maßgeblichen Metallbörse in China um etwa den Faktor 7. Ja, das heißt, Lithium ist extrem viel günstiger geworden. Und das sieht man an vielen Stellen. Während wir vor 1,5 Jahren alle sehr, sehr viel über Natrium-Ionen-Batterien gesprochen haben, ist das tatsächlich im Moment nicht mehr das treibende Thema. Gerade noch mit CATL gesprochen an der Stelle. Die bieten das nicht an im Moment. Ja, das ist für sie kein relevanter Pfad. Sie entwickeln die Technologie natürlich weiter, aber sie kommen damit nicht wirklich unter die Lithium-Eisenphosphat-Technologie, und die ist etabliert, die hat gute Lebensdauern und das Produkt funktioniert. Und das ist direkte Folge davon. Ja. Und auch die Kobaltpreise, die Nickelpreise sind runtergegangen. Und auch da kann man sich natürlich fragen, warum. Und also einerseits sind das natürlich, wie oft damals an Rohmaterialpreisbörsen, spekulative Überkosten gewesen sicherlich, die da aufgetreten sind. Aber es ist gerade auch im Bergbau deutlich schneller gelungen, als das immer so auch prognostiziert worden war, die Kapazitäten im Bereich Lithium auszubauen. Ich habe immer so die Zahlen, das dauert 5 bis 7 Jahre, bis da signifikant Kapazität dazukommen kann. Die Australier haben innerhalb von 3 Jahren enorme Kapazitäten zugebaut und sind inzwischen ja auch der weltgrößte Förderer von Lithium-Rohstoffen. Das heißt also, auch auf der Seite sozusagen ist der Markt entspannter. Und Kobalt und Nickel geht natürlich massiv zurück, der Bedarf, also entwickelt sich anders, geht nicht zurück in absoluten Zahlen, aber entwickelt sich anders durch das Lithium-Eisenphosphat. Ja, China hatte letztes Jahr 70% im Automotive-Markt Lithium-Eisenphosphat und damit eben Kobalt und Nickel frei. Und das ist innerhalb von 3 Jahren von vielleicht 20% auf 70% angestiegen. Und damit geht natürlich der Druck aus diesen Märkten raus. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass wir jetzt eine Stabilisierung dieser Rohstoffpreise sehen, weil eben, also gegen die Preise spekulieren geht kaum noch, weil wenn eben Kobalt oder Nickel teurer werden, dann wird mehr Lithium-Eisenphosphat gemacht. Wenn Lithium wieder teurer wird, dann wird man in Richtung Natrium-Technologie gehen. Und das sollte eigentlich auch langfristig dazu führen, dass zumindest diese Spekulationsblasen hier nicht mehr so auftreten.
Aber ich würde mir da gerne nochmal einen Punkt rauspicken, den Sie gerade genannt haben, nämlich die Natrium-Ionen-Batterie. Da wird auch hier in diesem Podcast ja auch immer als großer Vorteil der zukünftige niedrige Preis genannt. Jetzt haben Sie gesagt, CATL, die haben das im Prinzip jetzt die Weiterentwicklung oder auch das Hochskalieren erstmal eingestellt. Haben Sie da einen Überblick, wie das bei anderen Herstellern aussieht? Es gibt ja auch ein paar, die sich ganz nochmal spezieller auf Natrium-Ionen konzentrieren.
Ja, die haben halt das Problem, dass sie mit einem Produkt antreten, das von den Performance-Parametern, insbesondere was die Energiedichte angeht, eben hinter der Lithium-Eisenphosphat-Technologie liegt. Und das ist natürlich erstmal ein Nachteil auf der Produktseite. Ja, also es wäre schon ein großer Schritt gewesen, die geringere Energiedichte von Lithium-Eisenphosphat in die Fahrzeuge zu transformieren. Jetzt nochmal auf geringere Energiedichten zu gehen, da wird es dann halt dann doch langsam ein bisschen eng in den Batterie-Compartments der Fahrzeuge. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass bei geringerer Energiedichte müssen Sie in den Rohmaterialien eben schon sehr viel günstiger sein. Ja? Weil wenn Sie dann nochmal irgendwie 20-30% weniger Energiedichte haben, bedeutet das eben 30% mehr Produktionsanlagen, die Sie haben müssen, 30% mehr Gehäuse, 30% mehr Separatoren und Elektrolyt. Und das müssen Sie dann alles durch einen günstigeren Preis von Natrium gegen Lithium ausgleichen. Wie gesagt, das war, als das Lithium 6-mal, 7-mal so teuer war, da war das total interessant, ja. Und ist es aber im Moment eben deutlich weniger. Und wenn man dann eben mit einem auf Performance-Ebene schwächeren Produkt antritt, dann geht es halt nur über den Preis. Und da ist der Vorteil eben derzeit massiv geschrumpft.
Was erwarten Sie denn jetzt für die nächsten Monate und Jahre, ob diese Preise eigentlich noch zu halten sind? Da sind wir ja irgendwann mal betriebswirtschaftlich gesehen an den Grenzkosten, dass man im Prinzip die Zellen gar nicht mehr billiger anbieten kann, als das im Moment in China so der Fall ist. Auch aus deutscher Perspektive haben wir ja immer gesagt, wir möchten diese Zellen ja deshalb selber herstellen, weil wir diesen 35-prozentigen Wertschöpfungsprozess selber in der eigenen Hand haben wollen. Der ist ja längst nicht mehr da. Insofern halten Sie das für gesund, beziehungsweise vielleicht denkbar, dass diese Preise doch vielleicht wieder steigen werden?
Ich glaube, dass der Preis sich da stabilisieren kann, auf jeden Fall. Ob er jetzt noch mal massiv runtergehen kann, ist eine andere Frage. Aber wenn man sich jetzt anschaut, selbst für NMC-Batteriezellen, wenn man sich nur die Metalle anschaut und nur eben unverarbeitet mit den Rohstoffbörsen, dann liegt man im Moment so bei vielleicht 30 Euro pro Kilowattstunde für die Rohmaterialien. Und wenn man dann bei 80 bis 100 die Zellen hat, dann sind natürlich noch die anderen Rohmaterialien da drin und die Produktion, aber das ist überhaupt nicht jenseits dessen, wo man sagt, das kann gar nicht sein und da zahlt jemand drauf oder da haben wir massiv subventionierte Rohmaterialien, Rohmaterialpreise in China oder sowas. Das sind die Börsenpreise, wenn man das eben runterbricht. Und für Lithium-Eisenphosphat ist es halt nochmal weniger. Und von daher, die 60 Euro pro Kilowattstunde tun auch so einer Firma wie CATL in gewisser Weise weh. Nicht, dass sie dafür nicht produzieren können, aber die hatten halt in der Vergangenheit natürlich Renditen 20-25% oder sowas. Ja, die lassen sich damit nicht halten. Und deswegen sagen die schon, das ist ein richtig heftiger Wettbewerb da jetzt. Und sie werden sehen, dass sie vor allen Dingen auf der Qualitätsschiene bleiben, also nicht in den absoluten Preiskampf nach unten gehen, sondern eben die Qualität hier auch hochhalten wollen, auch für die stationären Batteriesysteme. Und ich glaube, dass das realistisch ist. Wie gesagt, es wird ein bisschen die Goldgräberzeit für die Zellhersteller selber dürfte etwas vorbei sein. Aber das heißt eben nicht, dass die defizitär werden, sondern dass eben, ja, vielleicht ein bisschen mehr Normalität, sagen wir mal, in das Geschäft hineinkommt.
Das ist ja echt hochinteressant, was Sie da sagen. Viele würden jetzt an dieser Stelle sagen, nee, der chinesische Staat geht da massiv mit Subventionen rein. Deshalb kann sich CATL und kann sich BYD überhaupt diese Preise dort leisten. Sie sagen, das ist auf jeden Fall noch marktwirtschaftlich abbildbar. Wo liegen denn ganz konkret diese Grenzkosten für chinesische Firmen und dann im Gegensatz dazu auch bei den deutschen Firmen? Das wäre ja mal interessant, da Ihre Abschätzung zu hören. Für wie viel können wir Deutschen und die Chinesen produzieren?
Also bei den Chinesen, wie gesagt, bin ich sicher, dass die für die 60 Euro pro Kilowattstunde, die sie verkaufen, können sie gut produzieren und auch noch Geld verdienen. Dieser Grenzkostenunterschied zu Deutschland, das ist eine Frage, die ich mir auch laufend stelle und nicht wirklich gut beantworten kann. Also im Bereich der Rohmaterialien tatsächlich können wir an den Börsen auch einkaufen. Tatsächlich ist ja sogar so, dass wir jetzt in Deutschland die erste Fabrik auch haben, die Lithium weiterverarbeiten kann. Das ist etwas, was im Moment weitgehend in China stattfindet. Es wird gerade von einer zweiten Investition geredet für Rohmaterial, das aus Afrika kommt. Also das sind, glaube ich, gute Entwicklungen, dass wir da ein bisschen mehr Unabhängigkeit bekommen. Die zentralen Hebel sind natürlich tatsächlich Energiepreise dann für den Rest sozusagen, ja, jenseits der Materialien, Stück weit Personalkosten, wobei das bei diesen hochautomatisierten Fertigungen auch nicht ganz so sehr ins Gewicht fällt. Und dann sind es aber vor allen Dingen, ist es die Ausschussrate. Und das ist halt der große Unterschied. Also die Asiaten in der Summe sind jetzt über 30 Jahre lang da in diesem Geschäft drin. Die haben die Zulieferer, mit denen sie ganz eng zusammenarbeiten. Die haben ihre Prozesse extrem gut im Griff. Und wie schwierig das ist, sozusagen so eine Fabrik jetzt wirklich aus dem Stand her hochzufahren. Und das muss man wirklich sagen. Ich nenne es immer, wir versuchen sozusagen so einen Grovian-Moment. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Aus den 80er Jahren ist mal in Deutschland eine große Windkraftanlage, der Grovian, errichtet worden. Eine 3-Megawatt Windkraftanlage. Zu dem Zeitpunkt wurden konventionelle Windkraftanlagen so im Bereich 100 Kilowatt gebaut. Ja, das heißt, man hat versucht, einen riesigen Sprung in der Technologie zu machen. Und das ist grandios gescheitert. Diese Anlage hat vielleicht 100 Betriebsstunden erreicht, bevor sie dann irgendwie nach vielen Jahren wieder abgebaut worden ist. Und dann hat man am Markt erstmal mit den 250 kW Anlagen angefangen. Naja, und heute bauen wir über 5 Megawatt Windkraftanlagen. In der Batteriezellfertigung versuchen wir quasi von 0 auf 100 zu kommen. Ja, wir haben ja keine automotive-taugliche Massenfertigung bei uns. Wir haben eine ganze Reihe Maschinenbauer, aber keiner von denen hat eine 40 Gigawatt Linie schlüsselfertig gebaut oder in Betrieb genommen. VW kauft deswegen seine Anlage in China. Ja, auch Northvolt hat größtenteils in China gekauft, hat dann versucht, eigene Dinge dazu zu bauen. Und bis diese Anlagen tatsächlich so laufen, ja, mit all den Zuliefererketten, mit all der Logistik, die dahinter steht, und dann eben mit Ausschussraten, die eben wirklich in einem kleinen einstelligen Bereich liegen, das wird einfach dauern. Und wenn man da nicht hinkommt, dann hat man keine Chance, die Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Ja, also gerade diese Scrap Rates, also diese Ausschussraten, sind hier von ganz großer Bedeutung. Und das geht einfach nicht beliebig schnell. Ja, deswegen, das werden auch, also ich setze große Hoffnung, dass Firmen wie Volkswagen oder auch die Franzosen zusammen mit Mercedes, dass die das schaffen, weil die selber eben Kunden dahinter sind sozusagen. Ja, das heißt, die haben hoffentlich das Durchhaltevermögen, die Jahre von Durststrecke, die sicherlich kommen, bis diese Anlagen wirtschaftlich werden können, durchzuhalten.
Sie haben vorhin den Preiskampf chinesischer Anbieter angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Hier in diesem Podcast haben wir natürlich häufig über CATL oder BYD gesprochen. Das ist, glaube ich, den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt. Aber können Sie das mal so ein bisschen darstellen? Was gibt es denn da noch so für Anbieter in der zweiten, dritten Reihe? Und halten die das denn durch? Oder wer hat diesen Preiskampf angefangen und warum passiert der gerade?
Also ich bin da nicht gut in Namen, was Firmen angeht da an der Stelle, aber es gibt wahnsinnig viele Firmen tatsächlich, die auch noch Lithium-Ionen-Batterien in China herstellen, gehen immer wieder auch welche pleite, ja, also das ist wettbewerblich, also man soll das nicht meinen, dass das alles staatlich irgendwie da nur angefüttert ist. Ganz viele Hersteller, gerade für so Batterien, die in den E-Bikes eingesetzt werden, in Scootern und sowas, die kommen nicht von den ganz großen Herstellern. Also das ist einfach eine große Zahl. Also wir gehen von über 100 Unternehmen in China aus, die Batteriezellen herstellen können. Und von den meisten kennen wir die Namen nicht wirklich. Sowas wie BYD sind ja auch, inzwischen bekannt hier, aber die sind ja auch seit 12, 15 Jahren im chinesischen Markt unterwegs. Und weil Sie vorhin auch das Thema Subventionen angesprochen haben, sicherlich gibt es da irgendwelche Unterstützung, ja, aber man soll doch gar nicht sagen, dass es das in Deutschland, in Europa nicht auch gibt, in verschiedenster Weise an der Stelle. Aber Sie müssen halt einfach sehen, dass der chinesische Staat hat eben den Batterieherstellern und auch den Fahrzeugherstellern natürlich über 15 Jahre hinweg wirklich ganz klare politische Rahmenbedingungen verschafft, in denen klare Ansagen gemacht worden sind, wo sich das hin entwickeln soll, wo die Kommunen verpflichtet worden sind, ihre Pkw-Flotten auf Elektrofahrzeuge umzustellen. wo inzwischen über 480.000 Stadtbusse unterwegs sind, voll elektrisch. Ja. Das ist der Markt, in dem BYD groß geworden ist. Von Anfang an übrigens mit Lithium-Eisenphosphat, also auch das gar keine neue Technologie hier. Und dort konnten sich diese Firmen eben wirklich mit eben ja gesicherten Absatzmärkten entwickeln. Und wir haben sie ja lange hier gar nicht wahrgenommen. Ja, das war ja ganz spannend, dass wir lange noch im Wesentlichen auf koreanische Zellhersteller hier gesetzt haben, als in China schon längst die eigenen Hersteller enorm durch die Decke gegangen sind. Nur, die haben zu dem Zeitpunkt alleine ihren chinesischen Markt gedeckt, ja, und sind da gewachsen und sind jetzt eben erst so groß, dass sie für den internationalen Markt eben auch mit produzieren.
Es ist immer noch hochinteressant, Ihnen zuzuhören, was die Subventionen da angeht. Liebes Publikum, an der Stelle lassen Sie uns gerne mal einen Kommentar da. Wie schätzen Sie das ein? Spielen da Subventionen überhaupt die große Rolle jetzt an diesem Preisrutsch in China? Ganz, ganz toll von Ihnen zu hören, dass Sie das eher weniger bewerten. Nichtsdestotrotz, Herr Sauer, ist dieser Preisrutsch bei Lithium-Ionen-Batterien natürlich für die europäischen Gigafactories oder die Projekte, die dort geplant sind, natürlich weniger rosig. Die Wettbewerbsfähigkeit ist dort ja für die nächsten Jahre eher zweifelhaft. Wie schätzen Sie die Lage dieser Hersteller und potenzieller Hersteller denn ein?
So wie es Ihre Frage schon andeutet, sehr, sehr schwierig. Ja. Das ist jetzt natürlich jetzt sind wir immerhin so weit, dass Fabriken in Frankreich und in Salzgitter entstehen. Und jetzt genau in der Phase sozusagen maximaler Preisdruck aus dem Markt heraus. Das ist natürlich, was man sich überhaupt nicht wünscht, als jemand, der in so eine Technologie investiert. Und ja, kann man natürlich sagen, zu spät, ja, sozusagen. Der Markt war besser in den letzten Jahren. Da konnte man richtig Geld da verdienen. Und jetzt kommen wir eben da runter, wo eben tatsächlich jenseits der Material- und Produktionskosten tatsächlich keine hohen Margen mehr zu erreichen sind. Das Argument auch eben für die europäischen Fabriken kann und wird nicht sein, dass sie irgendwie günstiger produzieren. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Der wesentliche Punkt ist der, dass wir einfach eine gewisse Absicherung haben müssen, um unsere Abhängigkeit gegenüber dem chinesischen Markt nicht zu groß werden zu lassen. Ja, dass, wenn wir die allgemeinen weltpolitischen Verstrickungen anschauen, und das sind ja verschiedene Sachen. Ja, also ich meine, wir haben die politischen Problematiken in Richtung Taiwan, aber auch im südchinesischen Meer teilweise, die uns dazu bringen könnten, irgendwie eine andere Wirtschaftspolitik gegenüber China einzuschlagen. Es könnten aber auch die Amerikaner sein, die uns dazu zwingen. Ja, wenn Sie sich anschauen, wenn die Amerikaner ein Unternehmen auf ihre schwarze Liste setzen, dann fällt es uns in Europa sehr schwer, das nicht mitzutun sozusagen. Ja, also nehmen Sie das Thema Huawei zum Beispiel. Ja, das ist ein Thema, was es uns sehr schwer macht sozusagen. Und wenn wir jetzt sozusagen in das Problem hineinkommen würden, dass die Amerikaner die chinesischen Zellhersteller irgendwie sanktionieren würden, dann kann es sein, dass wir sehr schnell da mitgehen müssten. Und wenn wir dann nicht über eigene Technologie verfügen, dann haben wir ein riesiges Problem an der Stelle. Und das jetzt durchzuhalten, ja, das ist jetzt die Aufgabe dieser großen Firmen. Und teils werden sie unterstützt auch vom Staat, teils nicht, weil das staatliche Mittel natürlich immer auch ja, Zeitverzögerungen mit sich bringen, Schwierigkeiten und Auflagen und Ähnliches. Aber ich hoffe sehr, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass es gelingt, in Europa wenigstens zwei von diesen Gigafactories jetzt erstmal zu etablieren und dann zu sehen, wie weit man sie ausbaut. Ja, keiner redet ja davon, dass wir 100% unserer Zellen in Deutschland selber machen wollen. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Ja. Aber wir müssten zumindest in der Lage sein, wenn es notwendig ist, sehr schnell hochzufahren. Und ja, aber in einem wirtschaftlich maximal schwierigen Umfeld.
Also ich bin ein bisschen erstaunt. Jetzt sagen Sie im Gegensatz zu Herrn Heimes, Ihrem Kollegen dort aus Aachen, dass da hoffentlich nur 2 von 13 derzeit geplanten Gigafactories in Deutschland da irgendwie durchkommen. Auch bei Subventionen haben Sie eine Meinung, die jetzt nicht alle teilen. Ich übersetze das mal. Wenn wir hier sozusagen den Stamm der Batterieindustrie beibehalten wollen, dann muss das irgendwie durchsubventioniert sein oder halt so stramm ausgelegt sein, dass wir irgendwie die Wettbewerbsfähigkeit schnell erreichen. Ist ja ehrlich gesagt nicht zu erwarten, oder? Deswegen frage ich mich jetzt im Umkehrschluss, wie gehen wir denn damit um? Die Bundeswehr hat ja irgendwie ein ähnliches Credo gerade. Wir können nicht mehr alles machen, aber die Fähigkeit, das irgendwann zu können, die müssen wir uns beibehalten im Falle eines Wirtschaftskriegs oder sowas. Hört sich alles super schwierig an, ehrlich gesagt.
Ja, ich fürchte, wir leben tatsächlich in zudem schwierigen Zeiten. Die Batterie, also letzten Endes sozusagen, ich glaube, das ist auch etwas, was man in der deutschen Automobilindustrie speziell zu lange nicht gut genug angeschaut hat. Hier war ja immer der Ruf eher nach immer besseren Batterien. Ja, unter Solid-State-Batterien sollte es ja im Prinzip gar nicht gehen. Irgendwie mit der Idee, dass man dann technologisch die Asiaten abhängt und wenn man dann da einsteigt, dann haben die keinen Wissensvorsprung und dann können wir da, haben wir wieder Level Playing Field. Das war immer Unsinn, ja, für eine Annahme, muss ich so sagen. Tatsächlich sozusagen sehen wir jetzt aber, dass es genau in die andere Richtung geht. Ja, Sie hatten schon gesagt, wir reden über Natrium-Ionen-Batterien. Ja, wir reden über eine Technologie, die halb so viel Energiedichte hat wie die guten NMC-Batterien. Wir reden über LFP, die in China den Markt schon quasi vollständig eingenommen hat. Und das wird auch hier nach Europa und in den USA kommen, zu guten Teilen. Weil tatsächlich das Gewicht der Batterie im Fahrzeug ist aus Kundensicht relativ egal. Ja, also ob Sie da 200 Kilogramm mehr haben, die Autos mit den Elektromotoren beschleunigen derart gut, dass Sie das nicht merken, ob Sie 200 Kilogramm mehr an Bord haben. Und durchs regenerative Bremsen hat es nicht mal einen sehr großen Effekt auf die Energieeffizienz. Ja. Das heißt also, aus Kundensicht ist die immer bessere Batterie sozusagen aus technischer Sicht immer besser, ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist die günstigere Batterie, die billige Batterie. Ja. Und das Gleiche sehen wir im Bereich der Photovoltaik. Was ist da alles in den letzten 30 Jahren an Technologien irgendwie diskutiert worden, die man alle tun könnte und sonst was? Was haben wir zurzeit? Plus über 95% monokristallines Silizium. Ja. Ich glaube, 1992 angefangen, in dem Bereich zu arbeiten, da war das auch schon so. Ja. Und gut, der Anteil polykristallines Silizium war noch ein bisschen höher. Aber wir sind immer noch auf derselben Technologieschiene, aber um Faktor 30 oder 40 günstiger. Und genau das machen wir jetzt gerade bei den Batterien auch. Ja. Der Preis ist das alles entscheidend. Und das ist natürlich sozusagen etwas, was für unsere Industrie immer schwierig gewesen ist, wenn es um Produkte geht, die rein über den Preis gehen. Ja, das landen die Batterien jetzt als Commodity-Produkt. Manche Fahrzeughersteller sehen vielleicht den Markt in irgendwie noch leistungsfähigeren, besseren Batterien. Aber auch das sozusagen, ganz ehrlich, Sie können bei CATL kaufen, was Sie wollen. Ja, wenn Sie sagen, ich brauche eine Batteriezelle, die 5000 Zyklen macht, dann kriegen Sie eine mit 5000 Zyklen. Und wenn Sie eine Batterie haben wollen, die mit 5C ladbar ist, dann kriegen Sie eine Zelle mit 5C. Ja. Und das in einer sehr guten Qualität. Natürlich dann vielleicht nicht bei 60 Euro die Kilowattstunde. Ja, aber es ist ja nicht so, dass diese Firmen nicht ein riesiges Portfolio an Produkten haben und vor allen Dingen eben aufgrund ihrer Erfahrung und einfach des Personaleinsatzes. Ja, eine Firma wie CATL hat 20.000 Mitarbeitende im Bereich der Forschung, Entwicklung und des Engineerings. Ja, 20.000, ja. Die kriegen Sie in Europa in der Summe über alle staatlichen und sonstigen Einrichtungen nicht zusammen. Ne?
Herr Sauer, an dieser Stelle muss ich Sie unterbrechen. Jetzt ist aber auch mal genug hier mit Dystopie, würde ich sagen. Es gibt ja durchaus einige sehr, sehr gute Entwicklungen. Wir regen uns jetzt auf, dass strategisch vielleicht die Batteriewelt in Deutschland niemals profitabel wird. Stand jetzt kann uns doch eigentlich gar nichts Besseres passieren. Wir kriegen die Zellen relativ günstig aus China irgendwie bereitgestellt. Das ist in der Qualität relativ gut. Warum ist es denn jetzt so, dass Deutschland nicht massiv in diesen Packbau beispielsweise reingeht und sämtliche elektrifizierten Geräte sozusagen jetzt für relativ viel Marge verkauft? Die Heimspeicher, die Großspeicher beispielsweise, die müssten doch jetzt hier richtig boomen. Tun sie auch. Insofern, warum denn jetzt irgendwie aufregen, dass wir billig zukaufen können? Wenn die Batterieproduktion selber nicht in Deutschland klappt, bleibt uns doch immer noch die gesamte Batterieindustrie, wo wir im Prinzip die Anwendungen entwickeln und im Prinzip dort eine hohe Marge erzielen können.
Genau, also erstmal will ich nochmal sagen, also ich bin total dahinterher und alles, was ich versuche, auch in meiner Forschung zu machen, ist, dass wir in Europa eine eigene Produktion kriegen. Ja, also das ist es super, dass es günstige Batterien gibt. Das ist das Gleiche wie in der Photovoltaik. Wir profitieren total davon, dass wir günstige PV-Module aus China kriegen. Das erlaubt uns hier unsere Stromversorgung relativ schnell umzubauen und im Batteriebereich gilt das Gleiche. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eine gemeinschaftliche Anstrengung haben, auch diese Kompetenz dazu haben, das zu erreichen. Weshalb das mit den Batteriepacks oder mit der Wertschöpfungskette so ist, muss man halt einfach sagen, die Asiaten und auch die Batteriezellhersteller wissen natürlich auch, dass sie mit ihrem Commodity-Produkt der Zelle immer weniger Geld verdienen werden und dass eben genau diese Margen dort liegen, wo sie gerade erzählt haben. Ja. Und CATL bietet eben jetzt für den stationären Bereich einen fertigen Batteriecontainer an, ja, bei eben 100 Euro die Kilowattstunde, ja, in einem 20-Fuß-Container 5 Megawattstunden integriert, ja, fertig kriegen sie das auf den Hof gestellt, das System. Und dann kommt noch die Leistungselektronik da drumherum oder sowas, ja. Aber und auch im Bereich Packaging, also kann man auch schon sehen, dass immer mehr fertige Submodule oder Pakete, komplett Batteriepakete von den Herstellern dort kommen. Und da die natürlich dann einen Handelsschritt weniger drin haben, weil sie die Zellen aus dem eigenen Haus haben, haben sie natürlich erstmal einen wirtschaftlichen Vorteil. Und deswegen, glaube ich, ist das eben auch gefährlich zu sagen, wir verzichten darauf, eigene Zellen zu machen, weil wir werden nämlich dann ganz schnell auch auf das Pack-Geschäft verzichten. Ich kann dir zum Beispiel sagen, in unserer Forschung spielen Batterien für die ganzen Kommunikationsendgeräte, für die ganzen portablen Geräte, spielen keine Rolle, weil das gesamte Packaging inklusive der Batteriemanagementsysteme und sonst was passiert direkt bei den Herstellern. Ja, es passiert nicht hier. Deswegen in 20 Jahren quasi nie wirklich ein echtes Projekt gehabt, wo es irgendwie zum Beispiel um Alterungsbestimmungen oder Ladezustandsbestimmungen von Handy-Akkus oder Laptop-Akkus oder sowas geht. Ja. Das kommt alles mit den Geräten so aus Fernost an der Stelle. Und genau diese Gefahr, dass uns eben auch dieses Segment verloren geht, ist gegeben, wenn eben tatsächlich die Zellen hier nicht gefertigt werden. Ist wieder ein bisschen geringer geworden vielleicht das Risiko, weil dadurch, dass es jetzt mehr Anbieter gibt, dass es einen besseren Markt gibt, sind die Fahrzeughersteller nicht mehr ganz so angewiesen darauf sozusagen. Sie können sich ein bisschen mehr durchsetzen gegenüber ihren Lieferanten. Aber wenn die das eben kostengünstig machen und wie gesagt, die haben strategische Vorteile davon und haben enorme Investitionen da reingemacht, nehmen sie BYD. BYD ist ein ganzer Fahrzeughersteller. Ja, natürlich kriegen sie da einen Batteriepack auch als Ganzes gut geliefert. Also gerade um eben auch diese Segmente zu sichern, brauchen wir schon auch Zellfertigung hier. Und ich will es gar nicht dystopisch sehen. Ich bin Optimist, ja. Also Subventionen ist ja auch die Frage, wo stecken Sie die rein? Sie können sie am Anfang in die Errichtung der Fabriken errichten. Das passiert ja auch über die IPCEI-Projekte, also European Projects of Common Interest und sowas. Da werden ja auch Milliarden für ausgegeben an der Stelle. Aber Sie können ja nicht den laufenden Betrieb auf Dauer subventionieren. Ja, Sie können ja nicht jede Batterie irgendwie mit 10, 20 Euro. Man sagt, dass die Amerikaner das tun über ihre Steuerreduktion irgendwie. Da rechnen die irgendwie sowas aus, aber das kann ja nicht dauerhaft nachhaltig sein. Ich meine, die amerikanische Finanzlage ist ja nun auch nicht so, dass man denkt, das könnten die auf ewig tun. Das heißt, das muss dann am Ende, muss das schon möglich sein, das auch kostendeckend zu produzieren oder eben zumindest einen Vorteil daraus zu ziehen, wenn ich eben dann, ich bleibe einfach dem Beispiel VW sozusagen, wenn sie eben diese Zellen nehmen, direkt selber in Packs und in Fahrzeuge verbauen, dann können sie natürlich die Zellen selber tatsächlich zu einem etwas höheren Preis ansetzen und das reicht dann ja vielleicht auch.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll, weil die PV-Branche dient ja hier irgendwo aus deutscher Sicht als Blaupause und wenn Sie mal da mit den Leuten sprechen, die sehen das schon sehr dystopisch und sie argumentieren hier sehr schlüssig, aber am Ende heißt es doch leider, dass wir Deutschen, was die Batteriewelt angeht, sehr, sehr kleine, nischenartige Geschäftsmodelle, E-Lite beispielsweise, Ecure kommt aus Aachen, die haben einen tollen Markt gefunden mit Battery Intelligence, gibt noch ein paar andere, Batterie Recycling beispielsweise. Es sind aber dann doch eher die kleinen Träume, die wir Deutschen dann in der Batterieindustrie verwirklichen werden, als jetzt die großen Gigafactories für Massenmärkte wie E-Autos. Oder sehen Sie das tatsächlich anders?
Also alles, was Sie aufgeführt haben, ist total gut und wichtig und das zeigt ja eben auch, dass wir es geschafft haben, tatsächlich in den letzten 15, 16 Jahren das Thema Batterie auch als Forschungsentwicklungsthema, als Innovationsthema in Deutschland wieder zu etablieren. Das ist ja sozusagen auch gar nicht selbstverständlich, wenn Sie mal auf 2008 zurückgucken, also zum Zeitpunkt der großen Weltwirtschaftskrise, wo danach ja quasi in Deutschland man angefangen hat zu investieren, auch die ganze Forschungslandschaft aufzubauen. Das ist ja, sind ja enorme Fortschritte erzielt worden. Ja, da sind wieder Lehrstühle überall an den Universitäten. Da gibt es außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Die Unternehmen haben stark investiert in diese Richtung. Also ich glaube, es ist erstmal wahrzunehmen, dass uns da sehr viel gelungen ist in diesem Bereich. Ja. In der Zellfertigung haben wir einfach zu lange immer wieder Ansätze, die verfolgt worden sind, immer wieder fallen lassen, immer wieder zurückgestellt. Und jetzt, wie gesagt, kommen wir in ein ganz schweres Marktumfeld hinein. Aber das ist der entscheidende Punkt. Ja, die kleinen Unternehmen sind gut. Ja, das ist keine Frage. Aber das ist kein Ersatz für das, was uns im Bereich der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie dazu wegbricht. Ja, weil das kommt ja jetzt erst so richtig. Ja, dass da die Unternehmen unter Druck geraten. Wir haben steigende Fertigungskapazitäten weltweit. Wir haben diesen massiven Wechsel in den Modellen. Wir haben diese mehr softwareorientierten Fahrzeuge, die wo wir nicht gut darauf vorbereitet sind und so weiter. Das heißt also, der Druck auf die Fahrzeugindustrie wird groß. Ich glaube, ehrlich gesagt, der wird auch noch mal größer, weil es kommt irgendwann kommt das autonome Fahren und dann kommen die richtigen Umbrüche erst. Das kommt also noch. Aber deswegen, wir müssen da rein. Ne? Wir müssen mit der europäischen Anstrengung in diese Zellfertigung, müssen wir mit ein Bein auf den Boden bekommen. Und im großen Stil. Ich rede nicht von den kleinen, die mag es immer in irgendwelchen Nischen geben. Auch das ein super schwieriges Konzept. Ja. Wenn wir heute Zellen für unsere Forschung brauchen, da gibt es eine Firma in China, da können sie in jeder Stückzahl von 20 Stück aufwärts bis 200 oder 2000 jede beliebige Chemie entweder als fertig geladene Zelle oder als trockene Zelle, in der wir die Elektrolyte ausprobieren, können wir kriegen. Ja. Also das hält ihnen kein europäischer Spezialitätenhändler kann da mit der Produktvielfalt, mit der Qualität und mit den Preisen irgendwie mithalten.
Liebes Publikum, wir haben ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieser Podcast dann doch ein bisschen negativ wird. Wir haben eigentlich gedacht, Herr Sauer, dass es nichts Besseres passieren kann für die deutsche Industrie, billig einzukaufen und dann noch teilweise für große Marge in Deutschland zu verkaufen. Zum Beispiel die Heimspeicher, zum Beispiel alle batteriebetriebenen Geräte, die Großspeicher, die jetzt ja irgendwie kommen, den großen Übertragungsnetzbetreibern liegen 161 Gigawatt Batterieleistung an Anmeldeleistung vor. Die könnte man ja jetzt beispielsweise relativ günstig dorthin stellen. So sieht es auch mit sämtlichen Mobilitätsgeräten aus. Im Prinzip beste Goldgräberstimmung, bis sozusagen die Preise entweder wieder anziehen oder auch die Endpreise in Deutschland entsprechend fallen. Insofern dachte ich eigentlich, dass wir hier von einem positiven Marktbild reden, in Deutschland zumindest.
Oh, ich bin bei Ihnen völlig dabei, wenn es um die Anwendung der Batterien geht. Ich sehe natürlich auch mit großer Freude auch, dass auch dieser stationäre Markt jetzt kommt, dass damit die Integration der erneuerbaren Energien verbessert sein wird. Das ist nicht die Frage. Wie gesagt, auch die günstigen Solarmodule aus China helfen uns gerade in unseren Bemühungen der Energiewende, die wir ja dringend nötig haben, enorm weiter. Das ist nicht die Frage. Nur wir müssen uns eben schon die Frage stellen, was ist der industrielle Kern, den wir in Europa, in Deutschland haben wollen in den kommenden Jahren. Und deswegen, und ich will das gar nicht mit so einem negativen Aspekt, also die Elektromobilität wird sich enorm entwickeln und wir müssen aber sehen, dass wir da eben die Hand dran kriegen und eigene Marktanteile eben auch in den Komponenten bekommen, weil ein Elektrofahrzeug als solches ist halt insgesamt ein einfacheres Fahrzeug als ein bisheriges Verbrennungsfahrzeug. Und wenn man die Kernkomponente, die Batterien nicht im Haus hat, dann wird es einem auch schwerfallen, den Rest richtig aufrecht zu erhalten. Und das ist ja genau das, wo unsere Unternehmen jetzt gerade auch an die Schwelle kommen an der Stelle. Und deswegen kann ich auch immer nur wieder appellieren. Lasst uns sehen, dass wir da dran gehen. Und da muss die Bundesregierung mitziehen. Da muss die Bundesregierung auch klare Signale setzen, dass sie auch denkt, dass das die richtigen Technologien sind. Das passiert genau gerade nicht, ne? Wir reden ja gerade über die Komplettzusammenstreichung aller Fördermittel im Bereich der projektorientierten Batterieforschung. Zusammen mit anderen Signalen, die ausgesendet werden, kann man durchaus den Eindruck bekommen, dass das gar nicht als ein Zukunftsthema gesehen wird. Und dem müssen wir entgegentreten. Ja? Und da hilft natürlich total das, was Sie gerade gesagt haben. Wir bekommen jetzt Fahrzeuge, die günstiger sind, die also auch die im Kostensegment günstigerer Fahrzeuge dann entsprechend auch mal Angebote kommen. Das ist sehr wichtig, um die Elektromobilität da auch voranzutreiben, um da Akzeptanz dafür zu bekommen. Das ist alles super. Aber gleichzeitig sollten wir schon auch irgendwo sehen, dass wir die Anstrengungen haben, um Industrie aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, gerade auch in ein Autoland, so wie Baden-Württemberg sozusagen, ist das noch mal wichtiger als vielleicht jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja unsere großen Strukturwandel in den letzten 40 Jahren schon hier durchgezogen. Wir wissen aber auch, wie wahnsinnig schmerzhaft das ist, wenn da eben riesige Industriezweige wirklich wegbrechen. Und dem alles sozusagen versuchen wir dem darin zu unterstützen sozusagen, dass wir dem was entgegensetzen können. Und da bin ich an sich total, also ich bin Optimist in dieser Richtung. Aber es ist jetzt auch wirklich spät dran und es sind die richtig großen Investitionen, die gemacht werden müssen. Wie gesagt, von null auf Gigafactories. Ja. Und das hat auch noch keiner gezeigt, ja, wie man das macht. Ja. Ich glaube immer noch, dass wir gerade was auch Forschung, was Ingenieurskunst angeht, gerade wenn es besonders interdisziplinär ist, wenn es über verschiedene Fachgrenzen hinweg geht, dass wir da immer auch noch strategische Vorteile haben. Aber die müssen wir halt auch ausspielen und müssen das durchziehen. Also von daher eigentlich soll es gar nicht pessimistisch klingen an der Stelle, aber die Herausforderungen sind riesengroß. Und natürlich freue ich mich über geringe Batteriepreise als Nutzer auf jeden Fall und als jeder, der sie umsetzt. Das ist toll, überhaupt keine Frage. Aber gleichzeitig ist mir unsere Wirtschaft hier schon am Herzen.
Ja, Herr Sauer, herzlichen Dank für Ihren Appell und Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, wie bewerten Sie diesen niedrigen Batteriepreis? Sehen Sie das eher positiv oder eher negativ? Sehen Sie da irgendwo Gefahren? Schreiben Sie uns das mal in die Kommentare und ansonsten schalten Sie wieder ein am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.